Letztes Mal hatten wir ja als einen der Verse, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Wunderbar, also genial, was David da von Gott bekommen hat. Und jetzt kommt der nächste Psalm. Und in dem geht alles wieder weg. Das ist interessant, ich hab mir ja auch so manche andere Bibelarbeiten angehört und so was anderes. Und das Interessante ist, ganz viele im amerikanischen Raum sagen, der Psalm jetzt, Psalm 13, ist das Gebet von David in 1. Samuel 30. Also als die Amalekiter gekommen sind und alles geklaut haben und auch die Frauen und Kinder, habe ich nachgeguckt, es gibt aber keine rabbinische Tradition dazu. Also die rabbinische Tradition halte ich schon recht hoch. Und woher die das andere haben, keine Ahnung. Wollte ich dazu noch gesagt haben. Also jetzt, David hat auf einmal in diesem Psalm wieder eine ganz andere Perspektive. Also ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Vergessen, das ist ja nicht nur, dass man nicht mehr dran denkt. In der Bibel ist vergessen eher, man mag vielleicht dran denken, aber man handelt nicht entsprechend. Vergessen bedeutet, Gott handelt nicht für einen. Oder auch andersrum, wenn wir Gott vergessen, dann handeln wir nicht mehr so, dass er Gott ist. Und David sagte eben, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Das Wort wie lange, das habe ich vor ein paar Psalmen schon mal gehabt, heißt wörtlich bis wann. Das finde ich auch so schön. Es wäre ja so schön, wenn man einen Punkt hätte, auf den man zugehen kann. Also, ne, wie beim Navi, man sieht, um die Zeit soll ich ankommen. Und dann weiß man das tatsächlich, kann sich darauf einstellen. Man weiß zur Not, jetzt mache ich nochmal eine Pause oder was auch immer. Aber hier, also beim Glauben ist es ganz oft so, wie lange, bis wann? Und darauf gibt es irgendwie keine Antwort. Also, wie lange, bis wann ist das jetzt noch so, dass du dich irgendwie gar nicht um mich kümmerst? Also, dass es zumindest nicht danach aussieht. Und das passt jetzt schon damit hinein, dass David das vielleicht gebetet haben könnte. Weil das war direkt am Ende seiner Zeit bei den Philistern, jahrelang verfolgt von Saul. Und dann haben die Philister ihn quasi entlassen. Und er geht zurück und findet plötzlich sein gesamtes Lebenswerk zerstört. Und dann zu sagen, Herr, wie lange willst du mich vergessen? Bin ich dir eigentlich egal? Und dann dieses, wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Gott, Gottes Antlitz, Gottes Gesicht bedeutet, also wenn das verbirgt bedeutet, du kannst mich nicht mehr angucken. Du kannst nicht mehr sehen, ob du Gnade in meinen Augen findest. Ganz besonders findet man das ja bei Ehepaaren, wenn die sich streiten, dann verweigert wenigstens einer von beiden dem anderen, dass man ihn ansehen kann. Dann verweigert mindestens einer von beiden, du kannst mir nicht in die Augen gucken. Du darfst nicht hineinsehen, vielleicht manchmal sogar, weil sonst findest du ja nur Böses und manchmal dann aber auch, vielleicht findest du auch Gutes da drin und das will ich nicht. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, dann kann ich nicht sehen, wie er eigentlich zu mir steht. Dann weiß ich nicht, wie komme ich jetzt zu Jesus? Wie komme ich jetzt bei ihm an? Obendrein, im Segen, den ich ja auch gern immer hier am Ende des Bibelabends spreche, da heißt es dann ja, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Leuchten bedeutet zum einen, dass Gottes Licht halt hineinleuchtet in mein Leben. Das Leuchten bedeutet aber tatsächlich auch einfach bloß, Gott soll dich anlächeln. Denn wenn ich weiß, jemand lächelt mich an, von dem ich auch weiß, dass ich ihm vertrauen kann, dann ist alles in Ordnung. Und David vermisst das jetzt halt so, dass er einfach nicht mehr weiß, wie stehe ich jetzt vor dir? Was soll ich machen? Und das ist eben dieses, wie lange, also nochmal eben, bis wann verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Sorgen in der Seele. Sorgen bedeutet, ich kaue das durch, was passieren könnte. Oh, was ist jetzt eben bei David, wenn Saul mich kriegt? Was ist, wenn ich dann durch die Gegend geschleift werde? Was passiert dann dabei? Sorgen bedeutet, ich male mir allmählich etwas aus, was passieren könnte. Und zwar normalerweise eben etwas Negatives. Damit ist sich Sorgen das genaue Gegenteil von Hoffen. Und auch Gegenteil von Gottes Wort durchkauen. Also, ne, hatten wir in Psalm 1. Psalm 1 eben, der seine Lust hat am Wort, am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. Sinnen bedeutet durchkauen. Sich immer wieder vorsagen. Und das ist Sorgen für das andere. Entweder sinne ich über dem Gesetz des Herrn, also über dem Wort Gottes, Tag und Nacht. Und ich male mir das aus, was das für meine Zukunft bedeutet. Das heißt, ich mache mir die Hoffnung daraus. Oder ich mache mir Sorgen. Und das Resultat ist dann jeweils anders. Beim Hoffen und dann manchen Durchkauen kommt am Ende Glauben dabei heraus. Denn Hebräer 11, Vers 1, ist in der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht, und dann nicht zweifeln an dem, was man, auf das man hofft. Also, das Erhoffte, daran zweifle ich nicht, und das ist dann meine feste Zuversicht. Und dann kann ich losgehen und werde das sehen, was ich erhofft habe. Was ist das Gegenteil davon? Hier tatsächlich der zweite Teil von Vers 3. Zweiter Teil kann man sagen, weil dann ist nämlich erst dreiteilig dieser Vers. Und wie lange soll ich mich ängsten in meinem Herzen täglich? Ängsten bedeutet eben, ich habe Angst. Worüber ich mich sorge, davor kann ich im Endeffekt Angst bekommen. Und Angst ist das für den Teufel, was Glaube für Gott ist. Der Teufel benutzt Angst dafür, dass ich in Panik gerate und dass ich auf einmal das empfangen kann, was ich fürchte. Hiob 3. Das, was ich so sehr gefürchtet habe, ist nun über mich gekommen. Das war der Punkt, bei dem der Teufel bei Hiob angekommen ist. Und dadurch ist dann die Schutzmauer Gottes weggegangen. Weil Hiob erlaubt hat, durch die viele Angst, dass das nun alles passieren könnte. Also, Sorgen in meiner Seele. Seele ist hier übrigens in der Kehle. Was heißt das? Er spricht sich die Sorge immer wieder vor. Auch das ist problematisch. Also das ist wieder das, was Psalm 1 eigentlich anders sagt, nämlich mit dem, der seine Lust hat am Gesetz des Wortes des Herrn und sinnt über dem Gesetz des Herrn Tag und Nacht. David hat sich immer wieder vorgesagt, in seiner Seele selber vorgesagt, wie was doch alles rauskommen könnte, und dann hat er Angst davor bekommen. Aber er weiß, ich will keine Angst haben. Ich darf eigentlich keine Angst haben, sondern ich soll ja Gott vertrauen können. Und darum ist dann die Konsequenz aber aus dem Ganzen, dass er sich sorgt, dass er Angst hat, dass er dann sagen kann, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Also, David sagt, mein Feind erhebt sich über mich. Warum? Dafür habe ich mir Sorgen gemacht, davor hatte ich Angst, und dann kommt das tatsächlich dann auch zutage. Was ich so lange gefürchtet habe, ist ihn über mich gekommen. Dann ruft er aus, schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht dem Tode entschlafe. Also, das erste, schaue doch. Wir hatten es mit dem Angesicht Gottes, das Gott gewissermaßen verbirgt. Jetzt soll Gott wieder hingucken. Also, Gott guckt permanent. Wenn ich mich richtig entsinne, ist es 2. Chronik 16, dass die Augen des Herrn durch alle Lande gehen, auf die Gerechten gucken. Und in 1. Petrus wird es auch zitiert, da werden dann sogar noch die Ohren dazu genommen, dass Gott auf alle Fälle darauf achtet, was bei mir passiert. Dass er guckt. Aber irgendwie, es hat doch nochmal was anderes, dass wenn er dann wirklich schaut. Also, wenn David wirklich sagen kann, schau doch hin. David war auch bewusst, Gott guckt immer zu. Aber irgendwie dieses, guck bewusst auf mich. Weil er dann weiß, also, schaue doch und erhöre mich. Also, wörtlich übersetzt, antworte mir, aber es geht beides eben. Weil Gott guckt und Gott hört, passt wunderbar zusammen. Schaue doch, erhöre mich, das heißt, hol mich hier endlich raus. Herr, mein Gott. Erstens, Herr, das heißt, er bespricht hier den Bundesgott an. Der Gott, der die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, der die Menschen geformt hat, der ihnen in den Odem des Lebens eingehaucht hat. 1. Mose 2. Der Gott, der Isaak gerettet hat. In der ganzen Geschichte kommt immer nur Gott vor, bis dann auf einmal Herr kommt. Der Engel des Herrn rief, der Isaak gerufen hat. Der sich Mose vorgestellt hat als der Erlöser Gott. Und dessen Namen jeder anrufen kann und wird gerettet. Oder anders übersetzt, wer sich auf seinen Namen beruft, dem wird geholfen. Also ganz gleich, was für ein Problem, wird geholfen. Darum, Herr. Und dann sagt er aber auch noch, mein Gott. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ob es jetzt ein Gott wäre oder mein Gott. Mein Kunstlehrer sagte gerne, es gibt nichts Schlimmeres, als Zeichnen und Malen zu verwechseln. Und dann sagte er direkt danach, doch eins gibt es, nämlich dein und mein, das wird mit Gefängnis bestraft. So ein kleiner Buchstabe verändert viel. Und deswegen auch hier, mein Gott. Dass David ganz klar sagen kann, du gehörst mir. Das ist etwas, was wir eigentlich, wo wir sagen könnten, wow, das kann man doch, also hier Gott als Besitz und so weiter. Ja, kann ich. Viele Spötter sagen gerne, ihr Christen glaubt wohl, ihr habt die Wahrheit gepachtet. Die Wahrheit gehört euch allein. Und das Erste muss ich dann sagen, nee, gepachtet haben wir sie nicht, aber sie gehört uns. Jupp. Warum? 1. Johannes 5, Vers 13, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der Sohn selber hat von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also David sagt eben, schaue doch, erhöre mich, Herr, mein Gott. Gott bedeutet übrigens auch nochmal vom Hebräischen einfach nur mein Mächtiger. Du bist derjenige, der die Macht hat, mir zu helfen. Hilf mir gefälligst. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Die Augen leuchten lassen. Was bedeutet das? Also einmal, dass David tatsächlich wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Warum? Weil das nämlich wieder Hoffnung bringt. Weil David dann plötzlich wieder Gottes Rettung sehen kann, wenigstens vor dem geistlichen Auge, und kann dann von da aus wieder in den Glauben finden. Dann kann David dadurch sagen, okay, es wird gut. Augen erleuchten bedeutet aber auch, eben wie der Herr lasse leuchten sein Angesicht, dass die Augen gewissermaßen lächeln können wieder. Die Augen zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Also hat wieder mit Hoffnung zu tun, aber dass man es an den Augen selber sehen kann. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Das ist nämlich auch nochmal ganz krass. Wer schon mal richtige Hoffnungslosigkeit erlebt hat, der weiß, eigentlich wäre jetzt der Tod dran. Das wäre jetzt wirklich praktisch. Und man merkt es ganz krass bei Leuten, die mitten im Leben gestanden haben, eigentlich komplett gesund, zumindest aus einer Sicht. Und dann plötzlich Diagnose, was weiß ich, Krebs. Und weil sie dann dem Zeugnis, da verweise ich kurz auf meine Predigt vom kommenden Sonntag, also müsst ihr dann anhören, der Weihe kennt er lauter Zeugnisse von dem, was anderen Leuten passiert ist, und dann wird die Hoffnung losgelassen. Und auf einmal geht das alles weg. All die Gesundheit, die da war, weg. Und dann können solche Leute manchmal binnen weniger Tage so weit weg sein, dass sie keine Hoffnung mehr haben, dass sie sterben. Darum sagt David eben auch, erleuchte meine Augen, bitte gib mir wieder Hoffnung. Warum auch noch hier? Dass sich mein Feind nicht rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Also erst einmal ganz kurz auf das Letzte. Wanken, das haben wir auch nochmal beim Baum gehabt in Psalm 1. Der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen. Ein Baum wankt nicht, der bleibt an diesem Ort. Und je nachdem, was für ein Baum ist, braucht man ziemlich viel Energie, um ihn zu verpflanzen. Braucht Glaubensenergie übrigens auch dafür, genau. Aber eben, dieser Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Dort an diesem Punkt. Und die Widersacher freuen sich eben, dass David wankt. Warum? Weil da, wo David wankt, da, wo der Gesalbte Gottes wankt, da bleibt er nicht ordentlich bestehen. Da bleibt er nicht an dem Punkt, wo Gott ihn eigentlich haben will. Und jetzt der erste Teil noch des Verses, dass sich mein Feind nicht rühme, er sei meiner mächtig geworden. Damit will David sagen, ich bin dein Gesalbter. Ich bin dein Knecht. Ich bin dein Kind, können wir eben auch selber dazu sagen. Du musst mich versorgen. Und wenn ich jetzt umkomme, dann hast du nicht den Ruhm, dass du mir geholfen hast. Also, wenn ihr in Hebräer 11 guckt, es gibt etliche Leute, die haben diese Hilfe nicht in Anspruch genommen. Die sind dann tatsächlich, die haben gesagt, wir haben noch was Größeres vor uns. Gibt's also auch. Aber und auch an dem Punkt kann man dann sagen, ja, Gott hat sie vielleicht nicht vor dem Tod da gerettet, aber er hat sie vor dem ewigen Tod gerettet. Er hat sie vor der Verzweiflung im Tod gerettet. Also selbst das geht. Aber in diesem Fall sagt David eben, ich habe den Anspruch darauf, dass du mir hilfst. Warum? Weil ich der Gesalbte bin. Können wir natürlich jetzt alles sagen, ich bin nicht der Gesalbte. Ja, aber ich bin im Gesalbten drin und der Gesalbte ist in mir. Zwei der großen Geheimnisse für die Gemeinde, von denen Paulus redet, dass wir in Jesus Christus sind und Jesus Christus in uns ist. Darum haben wir auch diesen Anspruch. Dass ich mein Feind nicht rühme, er sei meiner mächtig geworden. Also, wenn sich der Feind rühmt, dann fällt das auf dich zurück, Gott. Dann fällt es auf dich zurück, dass du mir nicht hast helfen können. Und ich weiß, dass deine Ehre dir wesentlich wichtiger ist als mir. Also mach was. So. Dann, nachdem er das alles gebetet hat, kommt plötzlich diese Kehrtwende, die wir immer wieder in diesen Klagepsalmen haben. Hier tatsächlich nur eine ganz kurze Kehrtwende, aber die ist trotzdem mächtig. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Das ist das Erste. Also trauen bedeutet vertrauen, sich darauf verlassen, sich komplett darauf aufstützen. Also, Glaube bedeutet ja fest sein. Das ist hier jetzt natürlich nicht, ist nicht das Wort fest, das Wort glauben. Das heißt Batach, also tatsächlich Batach, Vertrauen, auf. Bedeutet aber eben auch so dieses, ich kann mich komplett darauf stützen. Worauf? Dass du gnädig bist. Das ist das hebräische Wort Chesed. Chesed kann man auch mit ganz vielen Sachen übersetzen. Aber es steckt auch, also ich habe das ja bei Nehemia schon gehabt, da habe ich es immer wieder von diesen Wortbildern gehabt, da steckt auch eben mit dem Chet der Schutz drin. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das Samech bedeutet, deswegen kann ich euch das Wortbild nicht komplett ausschließen. Aber es steht auf alle Fälle wieder dieser Schutz drin, wie bei Nehemjahu und bei Hanania, der Schutz des Lebens, der Schutz vor dem Chaos. dieser Schutz, den Gott hat, dieser Schutz, den Gott gibt, auf den verlässt sich David. Darauf stützt sich David. Gott, du bist gnädig. Das ist etwas, was ich letzten Sonntag den Mühlackerern mitgegeben habe. Wenn ihr glauben wollt, kümmert euch nicht zuerst darum, wie kriege ich denn Glauben, sondern guckt darauf, wie Gott ist. Fokussiert euch auf eine Eigenschaft, zum Beispiel eben seine Gnade. Und je mehr ich das mache, desto mehr gucke ich auf Gott und desto mehr kann er in mir den Glauben wirken. Der Glaube, der aus Gott geboren ist und der deswegen die Welt überwindet. Also ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Darum geht's. Da könnte ich ja tatsächlich auch sagen, dass du mich liebst. Oder dass du gut bist. Oder dass du gerecht bist. Du weißt auch immer. Aber diese eine Eigenschaft. Hier ist tatsächlich die Chesed, die Gnade. Liebe, Treue, Barmherzigkeit. Was da alles mit drin steckt eben. Worauf sich David stützt. Das reicht. Und dann sagt er, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. David, du hast die Hilfe noch gar nicht gesehen. Ja, aber das Herz kann sich jetzt schon freuen. Warum? Weil David dir hoffen kann. Da, wo ich hoffen kann, kann ich mich schon auf das und über das freuen, was Gott mir erst tun wird. Und dann eben, dass du so gerne hilfst. Wörtlich, mein Herz freut sich an deinem Heil, an deinem Hilfe, an deiner Rettung. Das ist das Wort Yasha oder Yeshua. Was, welcher hebräische Name wohl daherkommt? Ja, genau, richtig. Yeshua. Der Retter. Gott hilft, Gott rettet, Gott heilt, Gott macht heil. Oder der Herr jeweils, nicht Gott. Aber na, darauf verlasse ich mich. Ich finde das so schön, weil ich kann mir Jesus angucken und wenn ich Jesus angucke, dann sehe ich, was des Vaters Wunsch ist für mich. Dann sehe ich, was der Vater für mich will. Das, was Jesus den Menschen getan hat und das tatsächlich auch, was Gott mit Jesus gemacht hat, auch wenn er ihn ans Kreuz gebracht hat und durch den Tod hat gehen lassen, er hat ihn wieder rausgeholt. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Das gerne hat Luther eingefügt, aber es passt. Dann, ich will dem Herrn singen, dass er sowohl an mir tut. Dieses Ich will ist eine hebräische Aufforderungsform. Die Pluralform ist lasst uns miteinander. Und also hier fordert sich David selbst auf, wenn man so will. Also das ist wie, wenn er eben im Psalm 103 sagt, lobe den Herrn meine Seele. Das ist ja auch eine Selbstaufforderung. Und es gibt das aber auch an diesem Punkt auf diese andere Weise, dass er dann eben sagt, Ashira. Ladonai, ki gamal alai. Ich habe den Vers mal auswendig gelernt, weil ich ihn geil finde. Also, ich will singen. Sing doch ich. Ne? Also so muss man das sagen. Also, meine Seele singe. Ne? Haben wir auch ein schönes Lied im Deutschen. Ich will singen. Und ich mag das gerne, bei den Deutschen haben wir das ja auch gerne, dass Leute dann das übernehmen und in ihren Gebeten, Herr, ich will dir danken, dass du, und dann sage ich gerne aus Spaß, ja, dann tu's doch. David fordert sich auf, mach, sing. Und warum? Dass er so wohl an mir tut. Das Hebräische eben, ki gamal alai, dass er mir Gutes getan hat oder tatsächlich, dass er mich erhöht hat. Vom Gamal kommt das Kamel. Das ist tatsächlich das Wort im Hebräischen. Und daran kann er sehen, du hast mir geholfen. Und das ist dieses unglaublich feste Vertrauen, dass er schon sagen kann, deine Hilfe steht so fest, dass ich davon in der Vergangenheit reden kann. Also im Hebräischen ist Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart ein bisschen anders gemacht. Die haben so eine Zeit, die bedeutet einfach, alles ist abgeschlossen. Es kann auch in die Zukunft gerichtet sein. Und in diesem Fall sagt er eben, es steht so fest, jetzt schon, auch wenn es erst in der Zukunft passiert, dass ich jetzt schon in der Vergangenheit davon reden kann. Das ist die Sprache des Glaubens. So. Nach Psalm 13 kommt Psalm 14. Klingt logisch. Psalm 14 ist fast genau identisch mit Psalm 53. Ich habe mir die Unterschiede nicht genau angeguckt. Ich habe bloß einmal beide durchgelesen, um zu gucken, sind sie jetzt ganz genau gleich, nicht ganz. Entsprechend werde ich vielleicht, wenn wir über 53 sind, auf die Unterschiede eingehen. Da sagt David dann, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Was sind die Toren? Der Tor ist im Deutschen derjenige, der es eigentlich besser weiß, aber trotzdem anders handelt. Darum haben wir das Wort töricht. Also töricht handeln bedeutet, du weißt es doch eigentlich besser. Du solltest doch eigentlich wissen, dass die Herdplatte heiß ist. Und trotzdem stellst du die Plastikkanne da drauf. Und dann wunderst du dich, warum es stinkt. Das ist töricht. Der Tor, also der es eigentlich besser wissen sollte, sagt in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und das Krasse ist, der Tor kommt auch an anderen Stellen vor, gerade in den Sprüchen. Und man kann immer wieder feststellen, eigentlich ist sogar jemand, der zu Gott gehört, oft ein Tor. Also auch Christen haben die Tendenz, Toren zu sein, die in ihrem Herzen sprechen, es ist kein Gott. Wie geht denn das? Ganz einfach. Ich habe ein Problem und bei diesem Problem sage ich, die Lösung muss irgendwo anders liegen, außer bei Gott. Kann verschiedene Gründe haben. Einer der Gründe ist zum Beispiel, Gottes Lösung kommt mir einfach töricht vor. In 1. Korinther 1 schreibt Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, da hat es für Luther übersetzt, also die wir gerettet werden, die denen geholfen wird, ist es Gottes Kraft. Verloren bedeutet in dem Sinne, dass ich mein Problem quasi behalte und es mir irgendwie das Leben raubt. Angefangen von dem Größten, dass ich Jesus mein Leben nicht anvertraue, dass ich nicht sage, meine Schuld hängt mit ihm am Kreuz und dass ich deswegen verdammt bin bis in alle Ewigkeit. Das andere oder die anderen vielen Sachen sind dann eben bei irgendwelchen Dingen, wo ich dann aber wieder nicht sage, da vertraue ich auf Gottes Hilfe. Dass ich dann doch sage, nee, ich will mir das selber helfen. Oder ich hole mir eine andere Hilfe. Auf alle Fälle, Gottes Hilfe nehme ich nicht an. Entweder sage ich, Gott will mir nicht helfen. Eben, da ist kein Gott, der in dieser Situation helfen könnte. Oder wollte. Oder darf. Dann bin ich ein Tor. Sobald ich bei meinem Problem Gott nicht hineinlasse. Und es geht sogar noch so weit, dass ich dann so fromm sein kann und sage, okay, du darfst auf mein Problem schon gucken, aber irgendwie lasse ich Gottes Wort doch noch nicht ganz an mich heran. Also, dass ich schon irgendwie intellektuell sage, dieses Wort stimmt ja. Gucke ich auf meine Umstände und sage aber. Der berühmte Aberglaube. Das ist der Tor. Dann bin ich ein Tor, wenn ich sage, es ist kein Gott, der mir halt irgendwie in dieser Situation hilft. Was ist mit den Toren? Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also, tauge nichts, Gott guckt auch noch extra. Also das Treiben ist ein Gräuel, das heißt, es graut Gott sogar davor, wenn er sie anguckt oder wenn er dieses Tun anguckt. Warum? Weil Gott, nehme ich einfach mal mich sozusagen wieder, wo ich sage, bei dieser Situation ist Gott nicht mein Helfer. Muss ich auf irgendeine Art und Weise allein, ich gucke mal im Rat der Gottlosen, ich trete auf den Weg der Sünder und sitze, wo die Spötter sitzen. Da wird doch irgendwo eine Lösung sein. Und dann muss Gott sagen, das ist doch alles. Bitte, Junge, guck einfach hier. Guck ans Kreuz. Und guck, wo du da die Lösung findest. Will ich aber nicht. Und dann ist Gott mein Tun ein Gräuel. Warum? Weil ich es nicht im Glauben tue. Ich tue es nicht im Glauben an das, dass Jesus mir eigentlich schon den Sieg gegeben hat durch seine Auferstehung. Und Paulus schreibt in Römer 14, 23, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist zwar ein anderer Kontext, aber an manchen Punkten ist tatsächlich der Kontext nicht das Ausschlaggebende. Manchmal kommt eine allgemeine Wahrheit mitten hinein in den Kontext. Und das stimmt zum Beispiel auch dieser da. Was nicht aus dem Glauben geschieht, ganz gleich was es ist, das ist Sünde. Und das ist Gott ein Gräuel. Und dann, er guckt eben, ob irgendjemand klug sei und nach Gott frage, aber eben keiner. Warum? Aus meiner eigenen menschlichen Intelligenz kann ich das nicht. Und da will ich das auch gar nicht. Und dann heißt es, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Diese letzte Phrase, die zitiert Paulus im Römerbrief in Kapitel 3. Allerdings zitiert er sie etwas anders. Da sagt er nämlich, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Über den Gerechten habe ich übrigens vor ein paar Monaten im Mühlacher gepredigt. Das ist dann der erste Teil zu der Predigt vom letzten Sonntag gewesen. Also lohnt sich beides anzuhören. Beides um Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Einfach bei YouTube eingeben. Kommt dann irgendwie draus. Wenn ihr noch meinen Namen mit dazu eingibt, genau. Paulus nimmt das eben, da ist kein Gerechter. Hier sagt David, da ist keiner, der Gutes tut. Gehört wieder zusammen. Der Gerechte ist derjenige, der Gutes tut. Was ist gut? Das, was mit Gottes Wesen übereinstimmt. Und aus dem Glauben herauskommt. Was ich nicht aus dem Glauben heraus tun kann, entspricht sowieso nicht Gottes Wesen. Und dann darf ich gucken, was tut denn Gott gerne? Und dann darf ich wieder Jesus angucken und darf dann feststellen, aha. Oh, so meint er das, so will er das. Ah, okay. Und dann mich selber herausfordern, okay. Das ist es. Und das Interessante ist eben, derjenige, der aus dem Glauben heraus das Gute tut, der ist der Gerechte. Und was sagt David? Da ist keiner. Paulus sagt das auch. Übrigens, ganz viele Leute bleiben bei dieser Aussage des Paulus stehen. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Jep. Und jetzt lies mal ein paar Verse weiter. Müsste Vers 25 sein. So sehr werden sie alle durch den Glauben gerechtfertigt. In Römer 3, 28, da ist die berühmte Kritik an Luther seitens der katholischen Kirche, dass er da was eingefügt hat, nämlich, dass er sagt, wir werden gerecht allein durch Glauben, weil er das Wort allein hineingefügt hat. Wir sind gerecht, dadurch, dass wir glauben. Aber da, wo ich nicht glaube, auch in den Kleinigkeiten, da bin ich nicht gerecht. Deswegen soll ich in allen Dingen auf Gott vertrauen. Und in allen Dingen sagen, okay, was ist das Wort vom Kreuz für mein Problem? Auch wenn es mir komplett bescheuert erscheint, völlig töricht. Aber die Torheit Gottes ist eben höher als die Weisheit der Menschen. Wenn ich das Törichte tue, was in meinen Augen töricht ist, werde ich plötzlich erleben, ich bin genial in Gott. So, Vers 4 sind wir jetzt. Will denn keiner der Übeltäter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sie nicht an? Also, wer sind die Übeltäter? Das sind diejenigen, die aufgrund ihrer eigenen Intelligenz losziehen wollen. Die sagen, ich will das aber so haben. Und was tun sie? Die fressen mein Volk. Fressen bedeutet natürlich jetzt, sehr wahrscheinlich nicht einfach nur Kannibalismus. Fressen bedeutet aber vor allem in dem Fall, dass David sagen muss, die Leute fressen sich gegenseitig mit ihren Worten. Die Leute verschlingen sich gegenseitig dadurch, wie sie voneinander reden. Und wer frisst das vor allem? Das sind diejenigen, die Bitterkeit in ihrem Herzen haben, die gegeneinander angehen und die dann bissig werden. Zynisch werden. Zynisch heißt vom Griechischen her bissig sein. Also, die mein Volk fressen, damit sie sich nähren. Warum heißt das? Weil irgendwie, es tut doch schon gut. Bisschen Zynismus. Also, wenn man dann halt an dem Punkt ist, das tut gut, das nährt gewissermaßen die Seele. Und dann muss David sagen, das macht ihr aber nur, weil ihr euch nicht auf Gott verlasst. Den Herrn rufen sie nicht an oder berufen sich nicht auf den Herrn. Warum? Ja, weil sonst würde mir ja Gott helfen, dann würde er mir einen anderen Weg zeigen, als ich eigentlich haben will. Da erschrecken sie sehr, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Und das ist dann auch wieder etwas, man erkennt diejenigen, die zumindest an einem gewissen Punkt nicht gerecht sind, dass sie Angst haben. Angst ist ein Resultat daraus, dass ich mir Sorgen mache, dass ich mich eben nicht allein auf Gott verlasse, sondern dass ich halt auf einmal feststelle, oh, es ist dies und das und jenes, und dann kriege ich Angst. Dann erschrecke ich mich vor dem, was um mich herum passiert, mehr als vor dem, was Gott mir geben möchte, beziehungsweise mehr als vor dem Gott, der mir noch viel Schlimmeres tun könnte eigentlich. Da erschrecken sie sehr, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Und da haben wir übrigens nochmal wieder, also Gutes tut, Gerechter. Also Gott ist bei wem? Bei den Gerechten. Wer ist gerecht? Sind diejenigen, die glauben. Und das Coole ist eigentlich, wenn man das jetzt nochmal mit dem, eben Paulus schreibt, eben im Römerbrief, dass mit dem kein Gerechter ist, da auch nicht einer. Aber wir sind durch den Glauben gerecht. Also im Alten Testament war keiner, der so an Jesus geglaubt hat. In dem Sinne, dass halt Jesus noch nicht da war. Natürlich haben sie hingeblickt auf Jesus. In die Zukunft. Aber selbst bei diesen Leuten gibt es etliche Menschen, von denen Gott selber in seinem Wort sagt, die sind gerecht. Und wir dürfen davon ausgehen, dass es noch ein paar mehr gab. Längst nicht unbedingt alle von dem Volk. Aber jetzt nach dem Kreuz und der Auferstehung und Pfingsten sind alle Christen gerecht. Das heißt also, eigentlich sollte jeder sagen können, Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten, Gott ist bei mir. Und was das bedeutet, könnt ihr mal gucken, was bei Mose ist, wenn Gott sagt, ich will mit dir sein, und dann zu Josua sagt, wie ich bei Mose gewesen bin, will ich mit dir sein, dann noch alle möglichen anderen, bei denen Gott sagt, ich bin mit dir. Und dass Jesus am Ende auch noch sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was ist mit diesen Leuten allen passiert? Wo ich sage, ich stehe auf Gottes Seite. Ich halte mich an das Wort vom Kreuz. Da ist Gott auf meiner Seite. Wo ich an dem Punkt tatsächlich doch der Tor bin und sage, nee, der ist kein Gott. Da muss ich mich erschrecken. Euer Anschlag wider den Armen wird zu Schanden werden, denn der Herr ist seiner Zuversicht. Anschlag, was auch immer sie gegen den vorhaben, und sei es auch nur mit Worten, hat keinen Zweck. Sogar er muss zu Schanden werden. Zu Schanden werden bedeutet halt, er muss sich schämen am Ende dafür. Muss sich schämen dafür, wie er mit dem Gerechten umgegangen ist. Warum? Denn der Herr ist seine Zuversicht. Zuversicht. Zuversichtlich sein bedeutet tatsächlich, ich hab feste Hoffnung. Ich weiß, wie das ausgehen kann. Ich weiß, Gott ist auf meiner Seite, also bin ich zuversichtlich. Also Zuversicht ist gewissermaßen ein anderes Wort für Hoffnung bei uns im Deutschen, also von der biblischen Hoffnung. Aber hat noch andere Aspekte, die habe ich jetzt nicht komplett rausgearbeitet aus der deutschen Sprache. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und der Herr sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen. Und auch hier wieder kommt Davids Gebet eben, Hilfe aus Zion über Israel. Gott soll sein Volk erlösen. Also David spricht das hier von Israel. Ob das jetzt noch zu der Zeit ist, bevor David König war, oder schon zu seiner Zeit. David hat jeweils bemerkt, Israel braucht die Erlösung. Ob es die Erlösung von den Philistern ist. Das ist nämlich auch eine Erlösung, eine innerweltliche Erlösung. Ob es die Erlösung ist aus all den anderen Dingen, die der Teufel immer gegen uns wirft. Dinge, die uns das Leben schwer machen. Dinge, die uns das Wohlergehen, also den Shalom, den Frieden, streitig machen. All das, dadurch sind wir gefangen und davon müssen wir erlöst werden. Schöne ist, Gott sagt sogar seinem Volk selber, durch Jesaja, dann ihn auch nochmal in die Zukunft gerichtet, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da spricht er sogar übrigens auch von Jakob. Jakob ist der alte Name, der Betrüger, der Fersenhalter, derjenige, der sich immer und immer wieder versucht hat, durch seine eigene Kraft rauszubringen, der dann aber zu Israel wurde. Israel bedeutet übersetzt unter anderem beherrscht von Gott. Also man kann es auch anders übersetzen, aber eben beherrscht von Gott ist jetzt das andere. Jakob, der sich auf sich selber verlässt, Israel, der beherrscht ist von Gott. Und wer ist es hier? Also, Hilfe über Israel, also die Beherrschten von Gott, dass der, und der Herr sein gefangenes Volk erlöste, also freikaufen, und dann, so würde Jakob fröhlich sein, also sogar der Betrüger, derjenige, der eigentlich selber nur versucht, sich selber, der bemerkt, meine Hilfe kommt von Gott. Er hat mich erlöst. Er hat am Kreuz alles getan. Und seine Erlösung gilt in allen Punkten. Da dürft ihr gerne nochmal, auch nochmal bei YouTube, wenn ihr schon da seid, bei meinem Kanal dann die Playlist, die Erlösernamen Gottes. Es sind 8 Abende gewesen in Knittlingen. Erstmal, was es eben bedeutet, Gottes Namen anzurufen, dann seine 7 sogenannten Erlösernamen. Was bedeutet Gottes Erlösung eigentlich für mich? Genau, also, und wenn Gott dann seine Hilfe aus Zion bringt, Zion ist Jerusalem, ist der Tempelberg. Aber mit dem Tempelberg verbunden ist gleichzeitig Golgatha. Also, alles hängt damit zusammen. Weil eben Jesus vom Tempelberg auch rausgeschickt wurde an den Golgatha. Und manche sagen tatsächlich auch, Golgatha war früher Teil des Berges Zion. Also, das ist, da müsste ich mich jetzt in die Archäologie noch mehr reinarbeiten. Aber auf alle Fälle, von Zion schickt Gott Hilfe zur Erlösung. Freikaufen von allem, was die Sünde mit mir gemacht hat. So würde Jakob fröhlich sein. Gucken wir wieder. Ende von Psalm 13. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und Israel wird sich freuen. Also, Jakob wird fröhlich. Und Israel wird sich freuen, das sind zwei verschiedene Worte im Hebräischen. Aber auf alle Fälle beides spricht von der Freude. Die Freude darüber, dass Gott hilft. Und das darf tatsächlich dann auch passieren, wie halt sonst auch, dass man sich schon im Voraus freut. Nur noch ein klein bisschen Zeit. Wir nehmen noch Psalm 15, der ist kurz. Psalm 15 ist übrigens eigentlich Bestandteil von Psalm 24. Also wenn ich den jetzt gleich lese, wird euch das gleich auffallen. Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Also, große Ehre. Wohnen im Zelt. Das ist eigentlich nur dem Hohenpriester vorbehalten gewesen. Und dann tatsächlich auch dann noch den Priestern, die Dienst hatten. Also, eben die Priester. Samuel hat übrigens auch dort gewohnt, in der Stiftshütte. Was ist das Zelt übrigens noch? Also es könnte auch schon zu Davids Zeiten sein, als er die Bundeslade wieder nach Jerusalem geholt hat, da hat er auch ein Zelt dafür aufgestellt. Das war nicht die Stiftshütte. Also vielleicht ist es auch das Zelt, aber auf alle Fälle in Gottes Gegenwart. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Im Tempel waren später auch Wohnungen drin. Also das ist jetzt auch schon mal ein Vorausblick. David hat ja Visionen gehabt vom himmlischen Tempel, die er dann aufgeschrieben hat als Blaupausen und Salomo gegeben hat. Das heißt, er wusste, wie das im Tempel im Himmel aussieht. Mit diesen Wohnungen eben auch. Und dann zählt er das auf. Wenn ihr wollt, dürft ihr in 3. Mose 21 mal nachlesen, was bei einem Priester alles ist, was ihn disqualifiziert. Eine große Menge. Hat auch lauter geistige Komponenten. Und jetzt zählt David hier aber tatsächlich mal eben lauter moralische sozusagen Sachen auf. Wer untadelig lebt und tut, was recht ist. Und die Wahrheit redet von Herzen. Also untadelig leben schaffe ich schon mal nicht. Kommt bei mir immer wieder was anderes rein. Also auch tun, was recht ist. Großteils ja, aber nee. Und die Wahrheit redet von Herzen. Was ist die Wahrheit? Große Frage, auch am Karfreitagmorgen. Die Wahrheit ist das, was dem Wort Gottes entspricht, also Jesus. Wahrheit, also ich kann, also ich sag's mal anders. Lügen bedeutet nicht einfach bloß, dass ich nicht die Unwahrheit sage. Lügen bedeutet im biblischen Kontext, dass ich mein Reden mit dem Wort Gottes übereinstimmen lasse. Ich kann die Nachrichten gucken. Und in den Nachrichten kann alles faktisch richtig sein. Also gewissermaßen die Wahrheit. Aber dann wird in den Nachrichten bisher zumindest nach meinem Wissen nie erwähnt, aber Jesus ist trotzdem auf dem Thron. Jesus ist unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Rettung. Vertrauen wir doch auf ihn. Kommt da nicht vor. Also ist, selbst wenn es in der Tagesschau faktisch richtig ist, ist es eine Lüge. Wie viel faktisch richtig ist, darüber kann man dann auch streiten, weil jeder Mensch halt seine eigene persönliche Meinung hat und seine Sichtweise und das dann aber auch noch wieder versucht weiterzugeben. Also da kann man jetzt auch noch richtig schön in das Ganze reingehen, aber auf alle Fälle die Wahrheit reden und dann sogar noch von Herzen. Das heißt, Gottes Wort ist so weit in meinem Herzen drin, Jesus ist so weit in meinem Herzen drin, dass es aus mir rauskommt. Das heißt Wahrheit vom Herzen reden. Wenn man seiner Zunge nicht verleumdet, das war schon gerade eben ein bisschen so, worauf ich angespielt habe, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und wer seinen Nachbarn nicht schmäht. Dem Nächsten nichts Arges tun bedeutet übrigens auch nicht schlecht von ihm reden. Wer ist mein Nächster? Gewissermaßen jeder. Also mein Nächster kann derjenige sein, den ich im Fernsehen sehe, über den blöd berichtet wird und über den mein Blut zum Kochen kommt. Und wenn ich dann mit meiner Zunge verleumde und etwas anderes sage als Herr, du liebst ihn ja auch. Und was mit dem Ganzen in Kontext kommt. Das ist Verleumden. Und dann tue ich ihm auch etwas Arges, nämlich dann fluche ich ihm, weil ich diesen Menschen nicht so ansehen will, wie Gott ihn sieht und etwas anderes über ihn ausspreche. Das bedeutet Arges tun. Und dann eben auch den Nachbarn oder all den Nächsten schmähen, bedeutet eben auch wieder sowas. Herablassen von ihm reden und alles Mögliche, dass man dann bemerkt, oh ja. Und dann noch, wer die Verworfenen für nichts achtet, in dem Fall darf man Jesus quasi nicht als Beispiel nehmen, weil Jesus hat die von der Gesellschaft, von der religiösen Gesellschaft verworfen waren, die hat er ja doch für etwas geachtet. Und er hat die Zöllner und Sünder angenommen. Also, den Spagat zu kriegen, das ist ganz wichtig. Das Wichtige ist aber dann, wie Jesus zu sein, zu den Leuten hinzugehen und dann kommen sie verändert dabei raus. Und nicht du selber kommst verändert dabei raus. Für die Verworfenen für nichts achtet, in dem Fall tatsächlich zu sagen, die sind von Gott verworfen, mit denen habe ich nichts zu tun. Nur in dem Sinne, dass ich für sie bete, dass ich ihnen das Evangelium weitergebe. Aber ich erachte sie für nichts in dem Sinne, dass sie vor Gott nichts sind. Gott sie aber gerne als etwas haben möchte. Denn ehrt die Gottesfürchtigen, das ist eben das Gegenteil, und deswegen haben sich die Pharisäer auch sehr gern ehren lassen, weil die waren ja die Obergottesfürchtigen. Tatsächlich hoch angesehen, wer seinen Eid hält und auch wenn es ihm schadet, also ich habe versprochen, dir zu helfen und jetzt geht es mir dadurch eher in den Kragen, aber ich tue es trotzdem weiter. Bestes Beispiel ist eben Jesus, der gewusst hat, muss bis ans Kreuz gehen, auch wenn es mir schadet. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, also tatsächlich zu sagen, ich will nicht mehr dafür haben, gib mir einfach das Geld hinterher so zurück. Manchmal sogar dann das Geld zu erlassen. Und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen. Also gerade bei Richtern kann es sein, die nehmen Geschenke. Entweder materielle Geschenke oder ideologische Geschenke. Weil manchmal möchten dann die Richter vielleicht doch lieber den Armen gerecht sprechen, obwohl der trotzdem schuldig ist. Und da werden dann andere Geschenke angenommen. Wer das tut, wird nimmer mehr wanken. Da haben wir es nochmal mit dem Wanken bzw. Nicht-Wanken. Fest sein. So, Problem, wer das tut, wird nimmer mehr wanken. Das ist die Voraussetzung im Alten Testament. Du tust und dann passiert dir das. Ah, super. Also, mit anderen Worten, keiner von uns hier wird diesen heiligen Berg jemals betreten, weil wir fallen alle an irgendeinem Punkt durch, ich ja gleich beim ersten. Gut, dass es das Kreuz gibt. Jesus hat diese Liste komplett erfüllt. Selbst bei dem Punkt, wo ich gerade gesagt habe, das ist ein Widerspruch mit dem, halt mit dem, dass er die Verworfenen doch für was geachtet hat. Aber eben die von Gott Verworfenen dann doch für nichts. Also was dann für uns widersprüchlich ist, aber so. Jesus hat es komplett durchgeführt, eben sogar als es ihm innerweltlich geschadet hat und er bis ans Kreuz gegangen ist. Er ist durchgezogen und darum darf er auf den heiligen Berg gehen. Er hat sich in den Tempel Gottes im Himmel gesetzt und sitzt mit Gott auf dem Thron. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich in Christus. Und dann sitze ich gemäß Epheser 2, Vers 6 mit Jesus, in Jesus, auch schon im Himmel auf dem Thron. Ich bin tatsächlich schon im Himmel und von da aus darf ich meine Perspektive geben. Und dann darf ich das andersrum haben. Ich bin in Jesus so fest. Ich wanke nicht mehr, wo ich mir dessen bewusst bin, dass ich in Jesus bin. Und darum tue ich diese Dinge. Das Evangelium kehrt das Ganze um. Es ist nicht mehr, wer das tut, wird nicht mehr wanken, sondern weil Jesus es getan hat und du in Jesus Christus bist, wankst du nicht mehr. Darum kannst du diese Dinge tun. Wir haben immer noch unsere sündige Natur, unser Fleisch, das dagegen aufstrebt und alles. Aber trotzdem diese Zusage, ich wanke nicht und darum kann ich diese Dinge tun. Und darum darf ich auf den Berg Gottes. Das reicht für heute. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns hilfst. Und danke, dass wir jetzt schon davon singen dürfen. Stärk du uns, lass du uns nicht wanken, weil wir uns an dich halten. Amen.